Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Der Journalist Rashid und sein Bruder Rahmatullah haben bis vor einem Jahr in Kabul in einer Großfamilie zusammengelebt. Nach dem Einmarsch der Taliban konnte Rashid mit seiner 8-köpfigen Familie nach Deutschland entkommen, während sein Bruder bis heute in einem Versteck in Kabul sitzt, ohne Chance herauszukommen. Die beiden Brüder leben in völlig unterschiedlichen Welten, in Afghanistan und in Deutschland. Mark Turner hat sie getroffen und er stellt uns die beiden Männer und ihr Schicksal vor.
Hi, nice to see you again. It was fine, all fine.
Sommer 2022. Am Bahnhof einer mittelgroßen deutschen Stadt. Rashid, mein Mitarbeiter aus Kabul, strahlt über das ganze Gesicht. Alles gut gegangen mit der Behörde, sagt er. Und dann begrüßen wir uns, wie wir uns immer am Flughafen von Kabul zu begrüßen pflegten. Mit einem eleganten, nur angedeuteten Schulterklopfen. Rashid war mein Helfer und Begleiter, wenn ich in Afghanistan war. Und ich war in den letzten 15 Jahren oft dort. Ohne ihn hätte ich viele Einblicke in das Land gar nicht bekommen und viele Reportagen wären ohne ihn nicht entstanden. Seit dem Machtwechsel in Afghanistan im August 2021 lebt Rashid in Deutschland und eigentlich heißt er anders. Aber um ihn und seine Angehörigen, die noch in Kabul sind, zu schützen, haben wir uns auf das Pseudonym geeinigt. Weil seine augenblickliche Unterkunft im Flüchtlingslager zu eng ist, führt er mich in einen kleinen Park. Zum Glück, sagt er, kann er jetzt bald umziehen. Das ist die gute Nachricht. Das hat ihm die Behörde gerade mitgeteilt.
I have 7 children. The accommodation was a huge problem for us.
Ich habe 7 Kinder. Deshalb war das Thema Wohnen ein Riesenproblem für uns. Wir sind eine große Familie. Fast 11 Monate haben wir gewartet. Wir brauchen ein paar Zimmer mehr als andere. Am Ende hat die Behörde dann 2 Wohnungen auf der gleichen Etage gefunden. Das Jobcenter, also die Regierung, zahlt für unseren Lebensunterhalt.
Rashid wurde gerettet, samt seiner Familie. Und noch nicht einmal ein Jahr danach, versorgt und untergebracht. 2 Wohnungen auf einer Etage. Und Deutschland zahlt. Das mag sich zunächst wie eine Erfolgsgeschichte anhören, wenn man nicht weiß, wie er in Kabul lebte. Dort schien er mir stets wie ein Musterbeispiel eines gelungenen Nation-Building. Einer aus der Nach-Taliban-Generation. Technisch gesehen Autodidakt, doch dank seiner Englischkenntnisse erfolgreich in der Medienarbeit. Ein Selfmade-Man. Bald international gefragt und hochbezahlt als Kameramann und Organisator für Reportagen und für Dreharbeiten. Bis vor einem Jahr bewohnte Rashid ein großes Haus mit Garten und unterhielt sein Büro im Business Center eines Hotels.
My parents, my sisters and my brother, one part of the family is still in Afghanistan.
Meine Eltern, meine Schwestern, mein Bruder, ein Teil der Familie ist immer noch in Afghanistan. Vorher lebten wir alle unter einem Dach. Nun ist der eine Teil der Familie in Deutschland, der andere in Afghanistan. Und dort sind sie nicht sicher. Besonders mein Bruder nicht. Unter dem vorigen Regime war er Richter. Er hat nicht nur keine Arbeitschancen mehr. In Prozessen hat er früher Taliban verurteilt. Jetzt hat er Angst, dass die ihn schnappen, falls ihn jemand denunziert. Seine Zukunft ist völlig ungewiss.
Zwei aus derselben Familie. Der eine als bedrohter ARD-Mitarbeiter evakuiert, der andere als entlassener Richter, ohne irgendeine Chance aus dem Land zu kommen. Fotos zeigen Rashids jüngeren Bruder Rahmatullah, der ebenfalls tatsächlich anders heißt, in schwarzer Robe. Neben anderen Gleichgekleideten erhält er gerade seine Ernennung zum Richter. Das ist gut 10 Jahre her. Damals gehörte auch er zur Generation Hoffnung, nach dem Motto, Bildung zahlt sich aus. Am Ende eines langen Studiums schien er endlich in seinem Traumjob angekommen.
When the Taliban came, I was firstly... We had a meeting, we had a trial court on Sunday.
Als die Taliban anrückten, war gerade eine Gerichtssitzung geplant, und zwar für den Sonntag. Die Taliban kamen am Donnerstag.
We had most of the people in our place knew that I was a judge.
Ich lief sofort zum Haus eines Cousins, der Drohungen wegen, die wir als Richter schon bekommen hatten. Die meisten Leute in der Gegend wussten, dass ich Richter war. Deshalb versteckte ich mich erst mal bei dem Verwandten.
So hat mir das Rashids Bruder Rahmatullah erzählt. Vor ein paar Monaten, als wir uns in Kabul getroffen haben. Rashid, damals schon seit ein paar Monaten in seiner ersten Flüchtlingsunterkunft, hatte mir Ende 2021 den Kontakt zu seinem Bruder gegeben, der in Kabul zurückgeblieben war. Ich bin dorthin gefahren, um mir ein halbes Jahr nach dem Machtwechsel anzusehen, wie sich das Land unter den Taliban verändert hat. Afghanistans Hauptstadt um die Jahreswende 2021-2022. Auf den ersten Blick scheint alles wie zuvor. Nur beim genauen Hinsehen fallen die Unterschiede ins Auge. Die Stadt ist weniger bunt, ein bisschen grau. Verschwunden sind die ständig über der Stadt brummenden Helikopter, die SUVs der unterschiedlichen Hilfsorganisationen. Wo früher internationale Truppen in hochmodernen Panzerfahrzeugen durch die Straße sausten, fahren jetzt Taliban-Krieger in denselben hochmodernen Panzerfahrzeugen durch die Stadt, nämlich in denen, die von den westlichen Armeen, vor allem von den US-Amerikanern, einfach dagelassen wurden. Manche der hochachsigen beigefarbenen Mannschaftstransporter stehen auch mit Plattenreifen irgendwo am Straßenrand, offensichtlich aus Mangel an Ersatzteilen. Noch immer sind die großen Straßen voll von ambulanten Händlern. Ihr Angebot jedoch ist sichtlich ausgedünnt. Am verabredeten Treffpunkt taucht Rashids Bruder Rahmatullah auf. Anfang 30, schlank und inzwischen mit Vollbart. Und, wie abgesprochen, mit einem Auto, das Rashid und ich früher bei unseren Fahrten über Land benutzten. Klapprig, unauffällig, schlecht geputzt, um bei den Taliban keinen Verdacht zu erregen. Damals, als die noch als Guerillakrieger in den Bergen lauerten. Rahmatullah ist seine Verunsicherung anzumerken. Vor einem halben Jahr noch Richter und derjenige, der über das Schicksal anderer entscheidet. Und jetzt jemand, der selbst an jedem Checkpoint damit rechnen muss, verhaftet und der Willkür der neuen Herren ausgeliefert zu sein. Er verarbeitet den radikalen Absturz seines Lebens mit einer Mischung aus Trotz und Galgenhumor. Wieso ist gerade jemand wie er in den Fokus der Taliban geraten? Wieso glaubt er, sich verstecken zu müssen? Weil, so erklärt er mit einem etwas bitteren Lächeln über die Feinheiten der Formulierung, weil er Menschenrecht gesprochen habe. Und damit meine er nicht Menschenrecht im Sinne der allgemeinen Menschenrechte. Er meint dasjenige Recht, das von Menschen für Menschen entwickelt wird. Auch die vorherige Republik nannte sich ja Islamische Republik Afghanistan. Aber der Koran war hier nur eine von mehreren Rechtsquellen. Teile des Straf- und des Zivilrechts orientierten sich an modernen internationalen Standards.
Written letters were sent to our offices that
deshalb schickten uns die Taliban schon damals viele Drohbriefe direkt in unsere Büros. Darin kündigten sie an, wir werden diese Richter töten, die für die republikanische Regierung arbeiten, denn sie wenden menschliche Gesetze an, statt der Gesetze, die uns Gott gegeben hat. Sie sind Ungläubige, sie müssen getötet werden. Nachdem die Taliban die Macht übernommen hatten, ließen sie dann im ganzen Land Gefangene frei, Kriminelle, die wir nach unserem damals gültigen Recht verurteilt hatten. Und diese Freigelassenen wollen sich jetzt an ihren Richtern rächen.
Das Nation-Building ist gescheitert. Das wissen inzwischen alle. Aber was dieses gescheitert genau bedeutet, das lichtet sich erst langsam. Für Rahmatullah ist meine Ankunft die Gelegenheit, sich nach Monaten im Versteck zum ersten Mal wieder sicher draußen zu bewegen. Dazu schlüpft er in die ehemalige Rolle seines Bruders und gibt sich als mein Helfer und Begleiter aus. Und so erleben wir quasi gemeinsam, was sich seit dem Machtwechsel alles geändert hat. Zusammen fahren wir erstmal zum Flughafen, der in Rashids Leben und indirekt auch für Rahmatullah und viele andere Afghanen eine zentrale Rolle spielte. Und auch für mich ist dieser Schauplatz wichtig. Denn hier, auf ein paar hundert Quadratmetern, vollzog sich ein Zeitenwechsel. Was er bedeutet, lässt sich noch nicht ganz ermessen.
We are right now near the Kabul Hamid Karzai Airport.
Den Außenbereich des Flughafens, stellen wir fest, kontrolliert heute eine Taliban-Einheit, in der viele neu eingekleidet sind, in die Kampfanzüge und die Ausrüstungsteile der alten afghanischen Armee. Auf ihren Beutefahrzeugen prangen noch die Logos des alten Regimes. Rahmatullah erspäht den Kommandanten auf einem der Fahrzeuge. Ein junger Mann, der als einziger keine Uniform, sondern traditionelle Kleidung trägt. Am 26. August 2021, als sein Bruder Rashid zum Flughafen kam, saß Rahmatullah bei seinem Cousin im Versteck. Die Brüder konnten sich nur noch kurz verabschieden. In Deutschland dann hatte Rashid mir die dramatischen Abläufe geschildert. Vom Sturm der Taliban auf Kabul am 16. August bis zu seiner Flucht 10 Tage danach. Rashid war sofort klar, er musste weg.
Many journalists were detained, tortured.
Viele Journalisten waren bereits verhaftet, gefoltert oder sogar getötet worden. So war es bereits in vielen Provinzen passiert. Die Taliban hatten viele Kollegen umgebracht, nur weil sie meinten, Journalisten seien automatisch ihre Gegner.
Mitarbeiter westlicher Medien werden von den Taliban oft als Spione angesehen. Rashid wandte sich deshalb mit der Bitte um Hilfe an die ARD.
Unsere Namen wurden dem deutschen Außenministerium übermittelt. Die deutsche Botschaft nahm mit mir Kontakt auf und teilte mir mit: Machen Sie sich fertig, Sie werden mit Ihrer Familie nach Deutschland evakuiert. Und plötzlich erhielt ich einen Anruf von der Botschaft. Und ich konnte es nicht glauben. Wir sollten rauskommen, innerhalb von 2 Tagen, ohne Pässe, ohne Visa, ab nach Deutschland.
Am Sperrbereich vor dem Flughafen erreichen Rashids Bruder Rahmatullah und ich jetzt den Taliban-Checkpoint. Der Kommandant, der heute hier das Sagen hat, ist ein junger Mann. Er trägt einen Umhang aus beigefarbenem Leinen. In der Hand hält er ein US-amerikanisches Sturmgewehr. Damit kommt er auf uns zu, bleibt stehen, mustert uns und winkt.
We think that I was on that time on near the explosion.
Okay. In Deutschland hatte Rashid mir von den traumatischen Ereignissen am Flughafen erzählt. Etwas, das keiner, der es erlebt hat, je vergessen wird.
Zehntausende drückten auf die Eingangstore. Am Ende teilte ich der deutschen Botschaft mit: Ich gehe nicht. Wenn ich auf diese Weise versuche, bis an das Tor zu kommen, verliere ich deshalb vielleicht meine Kinder. Schließlich rief eine Mitarbeiterin der deutschen Botschaft zurück und sagte: Haltet euch bereit, für euch sind Busse unterwegs. Aber sprecht vorher mit niemandem darüber. Wenn es soweit ist, springt rein und los.
Just get in.
Der Kommandeur, der jetzt den Zugang zum Flughafen bewacht, erzählt, dass er schon im August 2021 vor Ort gewesen sei. Nach Kabul gekommen mit den ersten Vorauskommandos der Taliban. Den Ansturm der Ausreisewilligen hatte er hautnah erlebt, bis hin zur Explosion am Zugangstor, die damals Dutzende von Menschen tötete. Nachdem er uns das Gatter zum äußeren Schutzbereich des Flughafens aufgesperrt hat, gehen wir in einem betonierten Entwässerungskanal vorbei, der zwischen 2 Betonmauern entlang führt. Links von uns stehen Wachtürme. In diesem engen, leeren Raum drängten sich im August 2021 Tausende von Menschen in dem verzweifelten Versuch, es über die entscheidende Mauer auf der rechten Seite zu schaffen, der Mauer, die direkt aufs Flugfeld führt.
Als wir mit unseren Kämpfern nach Kabul kamen, sagten die Amerikaner den Leuten, sie würden sie nach Amerika bringen. Auf dieser Seite standen die ausländischen Truppen und hier die anderen. Die meisten waren Afghanen. Sie drängten sich diesseits und jenseits des Entwässerungskanals zusammen.
Der Taliban-Anführer deutet auf die stacheldrahtbewehrte Betonmauer rechts.
Die Amerikaner standen vor der Mauer hier. Sie benahmen sich sehr unfreundlich. Sie schlugen die Leute. Und die ließen sich schlagen und blieben einfach da. Geschlagen zu werden, machte ihm gar nichts aus. Wenn es einigen gelang, bis an die Flugzeuge zu kommen, dann prügelten die Amerikaner sie wieder weg. Und dennoch blieben die Leute da und scharten sich in einer anderen Ecke des Flughafens wieder zusammen.
Unser Flug war der letzte, der rauskam und nach Usbekistan ging. Wir waren schon im Flughafen, als wir irgendwas hochgehen hörten, was wie eine Autobombe klang, sehr laut und angsteinflößend. Und das passierte an demselben Tor, durch das wir gerade reingekommen waren. Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir da weggekommen sind.
Was Rashid von der Bundeswehrmaschine aus mitbekam, war die Explosion vom Gürtel eines Selbstmordattentäters. Sie bewirkte auf dem engen Raum zwischen den beiden Mauern eine ungeheure Druckwelle. Der junge Taliban-Kommandeur wirkt traurig, als er sich daran erinnert. Bis heute versteht er nicht, warum das alles so passieren musste. Er und seine Männer waren ja als Befreier gekommen. Eine jahrhundertelange Kolonialzeit, die ausländische Besatzung Afghanistans war endgültig zu Ende. Und die Befreiten nahmen vor den Befreiern Reißaus.
Es gab keinen Grund zu fliehen. Die Leute flohen ohne Grund. Ich sagte ihnen, es gibt keine Gefahr. Habt keine Angst vor uns. Wir sind alle Muslime. Wir haben nichts gegen euch. Aber alles war umsonst. Sie hörten nicht auf uns.
Unser Gesprächspartner ist ein Feldkommandeur der Taliban. Wie aber ticken die, die jetzt in den Regierungsstellen sitzen? Von Deutschland aus hatte ich beim neuen afghanischen Außenministerium Gespräche angefragt und war ausschließlich an ein Ministerium verwiesen worden, das für Finanzen. Für die Taliban das wichtigste der Ministerien, mit einem starken Bedarf an Public Relations. Denn schließlich ist ihnen daran gelegen, dass der Westen seine eingefrorenen Finanzhilfen wieder aufnimmt. Das neue Finanzministerium ist zugleich das alte und liegt im Zentrum von Kabul. Jahrelang galt es als Inbegriff der Korruption. Milliarden an Steuereinnahmen und an ausländischer Hilfe wurden hier auf Nimmerwiedersehen versenkt. In die Taschen von Warlords, die sich als Verbündete des Westens zu Politikern erklärt hatten.
Not only we talk about it, the world believes that.
Wir behaupten das nicht nur. Die ganze Welt sagt, dass wir nicht korrupt sind. Von dem Tag an, als wir die Regierungsgeschäfte übernahmen, ist die Korruption auf Null gesunken. Unsere Toleranzgrenze für Korruption liegt bei Null.
Im Finanzministerium sitzen wir nach kurzer Wartezeit im Büro von Abteilungsleiter Ahmad Wali Hakmal. Der End-30er ist ein untersetzter mittelgroßer Mann mit rundem weißen Gebetskäppchen, langem Bart und dem traditionellen Shalwar Kameez-Gewand.
Wir waren sicher, dass wir gewinnen und dass wir eines Tages unsere eigene Regierung haben werden. Aber so schnell? Eigentlich ging es ja gar nicht so schnell, aber es kommt uns immer noch so vor. Alles hat sich dramatisch geändert. Tja, und jetzt sind wir an der Macht. Vorher hätte niemand von uns gedacht, dass wir mal so wichtige Persönlichkeiten werden würden, dass jemand wie ich mal Interviews zu geben hätte.
Den Exodus von tausenden gebildeten Afghanen hält Hakmal für die Folge einer vom Westen produzierten Massenhysterie. Alles Panikmache, sagt er. Im Gegenteil. Das Land braucht Fachkräfte. Jeder, der mitarbeiten wolle, sei willkommen.
Ich erzähle Ihnen mal etwas über einen Abteilungsdirektor in diesem Ministerium. Er ist noch immer hier Direktor im Finanzministerium. Beim Machtwechsel, als unsere Leute das Ministerium mitten in der Nacht besetzten, um die Sicherheit hier zu gewährleisten, wurde der Mann angerufen, damit er herkam und die Schlüssel brachte. Als ich diesen Anruf erhielt, sagte er mir, da war ich sicher, die Taliban wollen mich hier vor dem Ministerium aufhängen. Aber mir blieb nichts anderes übrig, als herzukommen. Sehen Sie, der Mann ist heute immer noch Direktor seiner Abteilung. Beurteilen Sie uns nicht nach dem, was andere sagen. Beurteilen Sie uns nach unseren Taten.
Während des Gesprächs mit dem Taliban Hakmal betrachte ich den ehemaligen Richter Rahmatullah aus den Augenwinkeln. Der sitzt, ohne eine Miene zu verziehen, da. ganz reduziert auf seine neue Rolle als Begleiter eines ausländischen Journalisten. Ich kann nur ahnen, was in ihm vorgeht. In den Drohbriefen, die er mir gezeigt hat, ist vom Umbringen der alten Richter die Rede. Sollen er und andere das einfach nicht zu ernst nehmen? Soll er vielleicht einfach ganz normal zur Arbeit kommen? Und wenn ja, wie muss man eigentlich jetzt qualifiziert sein? Zum Beispiel, wenn man eine Abteilung im Ministerium für Finanzen leitet. Ich frage Hakmal. Er hat nach eigenen Aussagen in Pakistan und Indien unter anderem Menschenrechte studiert, was diesmal die Menschenrechte im üblichen Sinne meint. In seiner Überzeugung hat ihn das allerdings eher bestärkt.
Menschen können nicht alleine ein System hervorbringen, das für alle die Probleme löst. Es ist ein System, das unser Schöpfer gemacht hat. Unser Schöpfer weiß am besten, was für uns gut ist, wozu wir in der Lage sind und wozu nicht, innerhalb der Grenzen unserer Möglichkeiten. Und schon sehr bald, inshallah, werden wir dieses System der Welt vor Augen führen.
Meint er damit auch Gesetze wie in der Frühzeit des Islam? Soll Dieben die Hand abgeschlagen, soll für Ehebruch gesteinigt werden?
Wir haben 20 Jahre lang Opfer dafür gebracht, damit genau diese Gesetze angewandt werden. Unsere Jurisprudenz wendet das komplette Scharia-Recht an. Nicht für alle, aber für einige Verbrechen hat der Islam eine spezielle Art der Bestrafung. Und wenn so etwas vorkommt, dann werden wir die Strafe auch vollstrecken.
Sie missbrauchen die Suren des heiligen Koran. Sie missbrauchen die Hadithe.
Nach dem Gespräch setze ich mich mit Rahmatullah in eine kleine Teestube. Sein Gesicht versteinerte sich während des Interviews im Ministerium für Finanzen immer mehr. Jetzt scheint aus ihm herauszubrechen, was er während des Interviews heruntergeschluckt hat.
Right now, there is no law.
Im Augenblick gibt es kein geltendes Recht. Sie haben sämtliche Gesetze unwirksam gemacht. Stattdessen wollen sie den Koran direkt anwenden. Aber das geht so nicht. Das ist unmöglich. Nach der islamischen Theologie kann man den Koran nicht direkt anwenden. Man muss dazu ein Recht entwickeln. Man muss die Bedingungen der Offenbarung kennen und die Hadithe, die Aussprüche des Propheten, zu Rate ziehen.
Körperstrafen wie im frühen Mittelalter. Rahmatullah zeigt mir eines der Videos, wie sie in vielen Varianten im Netz kursieren. In einiger Entfernung kniet ein Mann. Wie der Begleittext des Videos behauptet, ein Angehöriger der ehemaligen Sicherheitskräfte. Mehrere Männer stehen hinter ihm, mit Turbanen, in traditioneller Kleidung. Sie schlagen mit voller Wucht mit langen Stangen auf ihn ein. Seine Schmerzensschreie und sein Flehen gellen über einen weiten Platz. Unmöglich, solche Dokumente auf ihre Echtheit zu überprüfen. Aber Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International berichten, dass Folter und Exekutionen an der Tagesordnung sind, auch an ehemaligen Beamten. Die Taliban, so sagt Rahmatullah, versuchten so etwas als korrekt, als traditionell zu vermitteln. In Wirklichkeit habe das nichts mit Tradition zu tun.
Sie missbrauchen die Koranverse. Sie sollten die historischen Umstände, die Zeit beachten, vor deren Hintergrund die entsprechenden Verse offenbart wurden. Warum wurde das vor diesem Hintergrund gerade so oder so gesagt? Wie sollte man das heute interpretieren? Wenn Sie das beachten würden, könnten Sie niemals so handeln, wie Sie handeln. Aber Sie missbrauchen die Verse und führen damit Ihr eigenes Fußvolk hinters Licht.
Die Elite der Taliban hat inzwischen alle wichtigen Ämter übernommen im Staat. Aber welchen Hintergrund haben die Menschen, die heute das ganze Land regieren?
They are representing, I think, Haqqaniya network schools, just the idea that they gave them.
Nach meiner Einschätzung repräsentieren sie die Schulen des Haqqani-Netzwerkes, die Ideen, die ihnen dort eingepflanzt wurden. Einige der Kämpfer wurden dort einer regelrechten Gehirnwäsche unterzogen. Tötet die und die, und wenn du selber stirbst, dann wirst du ein Märtyrer und kommst ins Paradies. Diese Ideen gehören nicht zum Islam. Das sind ihre eigenen Ideen, die in den Schulen der Haqqaniya in Pakistan gelehrt werden.
Sirajuddin Haqqani, nachweislich verantwortlich für Selbstmordanschläge und zahlreiche Bombenanschläge gegen zivile Ziele, ist heute Innenminister Afghanistans. Auch wenn immer anderes behauptet wird. Rahmatullah ist davon überzeugt, dass Al-Qaida und der Innenminister in engstem Kontakt stehen. Dafür gebe es auch Belege. Rahmatullah bringt mich ins Versteck eines seiner Bekannten, unter dem alten Regime Geheimdienstoffizier. Eine Aktion, bei der wir mehr als sorgsam vorgehen müssen. Zur festgesetzten Zeit halten wir vor einem Gästehaus. Dort soll uns der Mann erwarten, der im Untergrund lebt. Im Gästehaus ist man offensichtlich eingeweiht und bedeutet uns, wir sollten die Treppen hochgehen. Oben würden wir erwartet. Tatsächlich öffnet uns im dritten Stock ein Mann die Tür. Er kontrolliert, ob uns niemand gefolgt ist. Dann winkt er uns herein.
I work my job as NDS.
Ich habe für den afghanischen Geheimdienst NDS gearbeitet, in der Analyseabteilung. Ich habe Berichte über den Feind gesammelt und daraus Datensammlungen erstellt.
Aus einem unscheinbaren Plastikbeutel zieht er seine Diplome hervor. Urkunden von Schulungen, ausgestellt von der US-Armee und vom deutschen Bundesnachrichtendienst. Für Herrn Major so und so, schreibt der BND. Zuletzt war unser Informant Geheimdienstoffizier im Range eines Oberstleutnants.
Das Akani-Netzwerk erhält seine Anweisungen direkt vom pakistanischen Geheimdienst ISI. Die ISI ist eine große Organisation, aber er hat seine Ableger in den afghanischen Provinzen. Die wichtigsten Kontrollzentren befinden sich in den Grenzgebieten. Von dort aus laufen direkte Kontakte zum Haqqani-Netzwerk.
Pakistan als Drahtzieher in Afghanistan. Davon ist in Deutschland auch Rashid überzeugt.
Of course it is. Without Pakistan's support, without Pakistanis even supported soldier, it was not possible.
Völlig klar, ohne Hilfe aus Pakistan wäre es den Taliban nicht möglich gewesen, Afghanistan unter Kontrolle zu bekommen. Unter den Taliban konnten wir Kämpfer aus Pakistan erkennen. Sie sprachen Pashto und sogar Urdu. Unsere kulturellen und geografischen Eigenheiten waren ihnen fremd. Viele von uns haben mitbekommen, dass pakistanische Ausbilder unter den Taliban waren, als sie die Regierung übernahmen. Bis jetzt sehen wir pakistanische und Taliban-Kämpfer überall im Land zusammen. Sie waren die wichtigsten Akteure, die den Taliban halfen, Afghanistan unter Kontrolle zu bekommen.
In all around the country, and they were the main who helped Taliban to get control of Afghanistan.
Für ihn erklärt das, was vielen Afghanen bis heute unerklärbar scheint. Inzwischen hat Rashid samt seiner Frau und seinen 7 Kindern seine beiden Zwei-Zimmer-Wohnungen bezogen. Er absolviert einen Deutschkurs, seine Kinder gehen zur Schule. Ihnen gefällt es hier, sie würden gerne bleiben. Rashid selber muss sich völlig umstellen. Als Journalist und Mediennetzwerker kann er in Deutschland wohl nicht mehr arbeiten. Wahrscheinlich wird er, wenn er ausreichend Deutsch spricht, eine der Tätigkeiten annehmen, wie sie das Jobcenter für ungelernte Arbeitskräfte anbietet, in der Gastronomie, auf dem Bau. Und wie ist die Lage für Rahmatullah? Bei unserem Abschied in Kabul hatte er mir noch etwas gezeigt.
Tonight I got that in my WhatsApp.
Heute Abend habe ich per WhatsApp eine Liste von neu ernannten Funktionsträgern erhalten. Die meisten Maulawis und Muftis, also Religionsgelehrte. Sie haben sie sogar auf hochqualifizierte Posten gesetzt. Nicht nur als Verantwortliche für die Finanzen, sondern überall in der Verwaltung. Und die vorigen Angestellten wurden abgelöst. Die meisten hatten akademische Titel. Nun zählt die akademische Ausbildung nicht mehr. Man muss Maulawi oder Mufti sein. Sie haben schon ihre Leute auf unsere Stellen gesetzt. Es gibt hier keinen Platz mehr für uns.
In Deutschland hat die Ampelkoalition inzwischen neue Listen für diejenigen in Aussicht gestellt, die sich gezwungen sehen, Afghanistan zu verlassen. Auf Rahmatullah trifft das zu. Als ehemaliger Richter ist er in Afghanistan bedroht und ohne Existenzgrundlage. Ich habe ihm die E-Mail-Adressen gegeben, mit deren Hilfe er sich im Auswärtigen Amt auf die Liste der Bedrohten setzen lassen kann. Und er hat alle nötigen Informationen losgeschickt, vor wiederum nun einem guten halben Jahr. Doch eine Antwort hat er bisher nicht bekommen. Seine letzte Nachricht schickt er über WhatsApp.
In Kabul habe ich weder physische Sicherheit, noch kann ich psychisch in Ruhe leben. Das sind die schlimmsten Tage meines Lebens. Ich kann nicht aus dem Haus, ich fühle mich nirgends sicher. Meine einzige Hoffnung, dass ich es irgendwie schaffe, aus diesem Elend rauszukommen.
Das Trauma Afghanistan. Das war eine Reportage von Mark Turner. Die Namen der beiden Brüder haben wir aus Sicherheitsgründen verändert. In der nächsten Folge unseres Podcasts, die Reportage, geht es um Brustkrebs und zwar um die genetische Disposition dafür. Wie geht man damit um, wenn mehrere Generationen von Frauen einer Familie immer wieder an Brustkrebs erkrankt sind? Ignorieren oder doch nicht? Ich bin Ellen Hering. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass Sie dabei waren.